Hallo und herzlich willkommen zu den Heir to the Empire News. Mein Name ist Daniel und wir haben heute Zeit der Aufnahme, der 28. April 2024. Ihr habt mich schon lange nicht mehr gehört. Wir hatten es gerade im Vorgespräch drüber, dass ich glaube, seit Ende Januar nicht mehr im Podcast vertreten war, aufgrund von Urlaub und anderen Dingen. Aber jetzt bin ich wieder voll am Start und quasi pünktlich, bevor die heiße Star Wars Zeit dieses Jahr beginnt mit dem May the Fourth und im Juni dann The Acolyte, bin ich wieder zurück. Die Akkus sind aufgeladen und ich habe Bock auf Star Wars. Mit mir habe ich noch jemanden hier, der hoffentlich auch Bock auf Star Wars hat. Hallo Tom.
Guten Tag. Ja, Bock auf Star Wars immer, aber meine Akkus sind leer. Aber es wird alles gut.
Das ist ja bei dir irgendwie so
Standard,
Standardzustand.
ja,
Es wird sich
Logo.
wahrscheinlich erst, wenn deine Kinder ein bisschen älter sind, wieder normalisieren.
Nee, ist alles wunderbar.
Sehr gut. Ja, aber man muss auch sagen, im Vergleich zu mir warst du sehr fleißig, was Podcasts angeht. Du hattest vor einer Weile den Jedi-Cast bei uns im Podcast zu Besuch. Dann warst du bei denen zu Gast und jetzt gerade gestern oder vorgestern erschienene Folge vom Hyperraum-Podcast, wo du über die neue Fallout-Serie gesprochen hast. Also du warst definitiv mehr beschäftigt mit Podcasts wie ich.
Ja, tatsächlich ist ein bisschen was passiert. Das ist auch nicht übermäßig viel, aber genau, es sind auch noch zwei, drei Sachen in der Pipeline. Und lasst euch einfach überraschen. Ich möchte jetzt lieber nichts ankündigen, weil ein, zwei Sachen haben sich schon deutlich verschoben, obwohl wir sie schon längst
Ja.
erledigt haben wollten. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Wir haben alle noch ein Privatleben und da kommen halt mal Sachen dazwischen oder es wird jemand krank oder wie auch immer. Und es kommt auf jeden Fall alles dieses Jahr noch, hoffe ich.
Ja, mit Ankündigungen werde ich mich in Zukunft auch, glaube ich, ein bisschen zurückhalten, weil ich hatte ja eigentlich auch fest vor meinem Urlaub noch mit dem Nico eine Folge zu den bis dahin, glaube ich, drei oder vier erschienenen Folgen The Bad Batch zu machen, haben wir dann auch nicht hinbekommen. Und ja, ein bisschen schade, weil die Staffel bisher wieder echt großartig ist, aber es gibt ja Alternativen, zum Beispiel Dennis, der bei Tilo, bei Antenne Alderaan regelmäßig zu Gast ist und die reden da alle 2 Wochen über The Bad Batch und ich habe nach wie vor auch vor mit dem Nico, wenn die Serie rum ist, da kommt ja nächste Woche das Finale, dass wir da noch drüber reden, aber jetzt nicht direkt irgendwie ein, 2 Tage danach, weil nächstes Wochenende am May the 4th sind wir erstmal, also alle drei, Tom, Dennis und ich, in Köln auf der Power of the Force. Und ja, da freue ich mich schon und da werde ich definitiv nichts aufnehmen an dem Wochenende, sondern meine Zeit anderweitig mit Star Wars genießen.
Wird sicher cool.
Ja, und wenn wir gerade dabei sind, eigentlich hatte ich das in meinem Skript erst später, aber jetzt, wenn ich schon mal die Power of the Force erwähnt habe, denn am 4. Mai läuft zum 25-jährigen Jubiläum Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, nochmal im Kino. Und ich habe da irgendwie auch recht spät geschnallt, dass wir da in Köln sind und habe es dann aber noch geschafft, im Cineplex in Köln am Samstag um, ich glaube, 19:30 Uhr startet der Film,
Genau.
Karten zu ergattern. Und wir haben da fest vor, eben abends dann hinzugehen. Und falls irgendjemand uns hier zuhört und auch am Samstagabend um 19:30 Uhr am 4. Mai im Cineplex in Köln zugegen ist und ihr findet uns in der Menge an Star Wars-Fans, könnt ihr gerne mal Hallo sagen. Und wenn wir jetzt schon bei Filmen sind, dann bleiben wir auch dabei. Und zwar gibt es ein paar, ja, mehr oder weniger kleinere News, nichts Großes, aber ich dachte einfach, jetzt haben wir schon lange keine News-Folge mehr gemacht und ich nehme da irgendwie alles so an Infoschnipseln mit, die es so gibt. Und zwar gibt es kleine Neuigkeiten zum New Jedi Order genannten Film rund um Daisy Ridley als Rey Skywalker. Und sie hat mehr oder weniger in einem Interview mit dem Empire Magazine, die ja immer viele Star Wars Berichte bringen, bestätigt, dass sie nach wie vor nur so mehr oder weniger die Grundstory kennt. Und sie bekommt nächsten Monat wohl das Skript und sie freut sich schon sehr darauf. Und sie ist genauso im Dunkeln wie wir, habe ich das Gefühl. Aber ich hoffe, dass da jetzt bald mal mehr kommt. Wie sind deine Gedanken dazu, Tom?
Also ich finde das unglaublich krass. Wir haben jetzt ein Jahr nach Ankündigung und ja. Es scheint wirklich so zu sein, dass dieser Film in Produktion geht und gemacht wird, so wie die anderen beiden wohl auch, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und ich freue mich einfach nur total, Daisy Ridley wieder als Rey zu sehen. Jeder weiß, dass ich nicht der größte Sequel-Fan bin, aber ich mag Rey als Charakter sehr. Deswegen habe ich da nur positive Gefühle bei der Sache. Total cool, wir kriegen neue Star-Wars-Filme.
Woop woop. Yay. Ja, auf jeden Fall nach wie vor cool, dass man das Gefühl hat, sie nehmen sich halt einfach die Zeit und rushen dann nicht irgendwas raus. Also vermutlich, da gibt's ja heiße
schon wieder,
Gerüchte.
Ja, schon wieder was Positives, sie nehmen sich Zeit dafür, ist ja der genau. Hammer.
Vermutlich ist ja das der Grund mit dem Mandalorian-Film, der ja, hatten wir es auch schon mal in den News drüber, scheinbar statt einer Season 4 wohl dieser Film kommt. Und dass der quasi voreingeschoben wurde, weil es gibt ja da immer Disney als großer Konzern, die haben da ja immer ihre festen Release-Dates, die sie dann irgendwie vor ihren Aktionären, Shareholdern, was auch immer da rechtfertigen müssen. Und ja, so wie es aktuell aussieht, das ist auch relativ neu reingekommen, wurde jetzt von Variety, auch einem Branchenmagazin, die immer sehr gut informiert sind, offiziell bestätigt, dass The Mandalorian and Grogu, falls der Film denn so heißen wird, am 22. Mai 2026 starten wird. Und der nächst freie Slot wäre dann Weihnachten 26. Also es sieht aktuell, wenn jetzt bei dem Rey-Film nicht noch irgendwelche Produktionsprobleme dazwischen kommen, irgendwie sehr danach aus, dass wir 2026 tatsächlich zwei Star-Wars-Filme im Kino haben, was irgendwie schon wieder, ja, ich weiß nicht, ich find's fast schon unnötig, das wieder zwei Filme in einem Jahr zu bringen, aber auf der anderen Seite haben Mando und Rey halt auch gar nichts miteinander zu tun und sind zwei komplett voneinander aufgetrennte Projekte, also Bock habe ich schon auf beides, aber ja, mal gespannt, was hältst du davon, zwei Filme in einem Jahr?
Klar, ist das jetzt wieder bescheuert, dass man jetzt jahrelang nichts gebracht hat und dann kommt halt wieder zwei Sachen oder kommen wieder zwei Sachen auf einmal, aber man nimmt doch, was man kriegt. Also das sehe ich ganz, ganz gelassen.
Ja. Am meisten bin ich jetzt gespannt, wenn es jetzt wohl beim Rey-Film eben ein fertiges oder ist ja immer die Frage, welcher Entwurf ist es von dem Skript? Das kann noch weit entfernt vom fertigen Skript sein, kann aber tatsächlich auch schon das sogenannte Shooting-Skript sein, das sie dann wirklich schon benutzen und damit die Dreharbeiten starten. Aber auf alle Fälle können wir wohl davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit Casting-News geben wird, weil es ist ja nach wie vor Daisy Ridley als einzige Schauspielerin bekannt, die in dem Film mitspielen wird. Es ist nach wie vor so, dass die Regisseurin Shamin Obaid-Chinoy sein wird und der, ich wollte jetzt gerade sagen Showrunner, der ausführende Produzent ist vielleicht das richtige Wort und Drehbuchautor Steven Knight von Peaky Blinders, da hat sich auch nichts geändert, aber ansonsten ist es irgendwie relativ still um dieses Projekt geworden, man hört immer nur so kleine Schnipsel, wie du sagst, es ist jetzt ein Jahr her seit der Ankündigung auf der Celebration, man hatte da das Gefühl, die starten da relativ schnell in die Produktion, aber es war wohl tatsächlich so, dass auch Daisy Ridley erst irgendwie kurz vor der Celebration überhaupt erst das Angebot bekommen hat für einen weiteren Film und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, wir bekommen da bald noch News und ich würde mir schon irgendwie wünschen, Finn und Poe oder den ein oder anderen aus den Sequels da auch wiederzusehen, in welcher Rolle auch immer.
Ist New Jedi Order jetzt nach wie vor ein Arbeitstitel oder ist das schon ersichtlich, ja, ob der wirklich so heißt?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Arbeitstitel ist, sondern das ist ja, ich glaube, da hatten sogar wir beide auch mal drüber, diese Eras deswegen. Oder wie auch immer, oder Zeitabschnitte. Und da wurde ja, das war ja im alten Kanon, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, schon lang so, dass es verschiedene Namen für verschiedene Epochen gab. Und es wurde jetzt im Kanon aber erst, ja, ich glaube sogar mit der Celebration so eingeführt, dass unter anderem so Ära wie Rise of the Empire, dann eben Dawn of the Jedi, der nächste Film, über den wir gleich sprechen werden, ist dann so die ganz früheste und eben New Jedi Order ist wohl eher der Titel für die Epoche, die quasi nach Star Wars Episode 9 dann mit dem neuen Jedi-Orden startet. Aber ob der Film auch so heißen wird oder ob es was ganz anderes wird, ist, glaube ich, irgendwie noch in den Sternen.
Das, ich finde es halt deswegen interessant, weil man so langsam ein riesen, also es wird halt jetzt wirklich so eine Art erweitertes Universum, weil man hat jetzt die klassische, die Prequel-Ära, die klassische Trilogie, die Sequels, dann irgendwie diese ganzen Geschichten mit Mando, Ahsoka, wo ja auch nochmal was ganz Neues auf uns wartet in der neuen Galaxis. Dann hast du jetzt gerade schon gesagt, Dawn of the Jedi, was auch schon in den Legends, was es da auch schon gab, aber nicht besonders weit ausgebaut wurde. Und dann die New Jedi Order Bücher, gab es auch in den Legenden, wird jetzt auch neu gemacht. Dann haben wir noch The High Republic, also es ist schon, wird schon langsam ganz schön umfangreich.
Ja, innerhalb von jetzt knapp 10 Jahren, ich glaube sogar, ich habe vor kurzem in meinem Podcatcher irgendwie gesehen, war es jetzt, glaube ich, 10 Jahre her, wo das Expanded Universe damals hinterrücks erdolcht wurde. Da haben die Leute von der Jedi-Bibliothek, glaube ich, haben die da einen Podcast drüber gemacht. Irgendwo habe ich was in meiner Timeline gesehen, wo ich dachte, ach krass, 10 Jahre jetzt, also 2014, wo offiziell bekannt gegeben wurde, dass es kein EU mehr gibt. Und ja, wie du sagst, hat sich in 10 Jahren da schon doch was entwickelt irgendwie.
Ja, und was ich halt super schön finde, es ist nicht alles irgendwie ein Abklatsch von der OT oder so. Und gut, es gab jetzt vielleicht den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Folge, wo nicht so cool war. Aber größtenteils sind die Disney-Produktionen halt echt gut. Also egal, ob das jetzt High Republic ist oder keine Ahnung, Star Wars Rebels, das sind immer, die kommen immer mit frischen Ideen jetzt mittlerweile und das ist echt, echt super. Gefällt mir. Ja, ich hoffe, es geht auch so weiter in New Jedi Order und Dawn of the Jedi und.
Ja, ist auf jeden Fall alles spannend und ich meine, wir sind ja auch beide, wie du sagst, große Fans der OT, aber es ist auch einfach mal schön, wenn sich Dinge dann mal da weit davon wegbewegen, weil eben gerade im alten Expanded Universe hatte Star Wars halt so viel mehr zu bieten, wie das, was die meisten, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, Mainstream Star Wars Fans so kennen. Also da zähle ich mich auch selbst ein bisschen dazu. Ich hatte ja jetzt nicht so große Berührungspunkte mit dem alten EU. Und ich denke mir immer, hey, gebt mir gern mal irgendwie ein paar crazy Ideen und traut euch da was. Wenn es mir dann im Endeffekt nicht gefällt, das ist ja nicht schlimm, aber man sollte es wenigstens mal versuchen und vielleicht haben da dann Leute wie du, die alten Geschichten noch im Herzen tragen, da halt auch echt einen mega Spaß dran, wenn da mal ein bisschen verrücktere Sachen in Angriff genommen werden oder halt, oder exotische Sachen oder wie auch immer man das dann nennen könnte.
Ja, ich weiß nicht, ob es so verrückt war, es wurde halt konsequent weitererzählt und man hat sich halt Dinge getraut, die man jetzt in einem Filmkanon vielleicht einfach nicht gemacht hätte. Aber ich finde, hier haben sie jetzt einen super guten Umgang damit gefunden, weil zum Beispiel Star Wars typisch werden halt jetzt einzelne Charaktere auch wieder rausgenommen und nochmal beleuchtet, so wie Morgan Elsbeth bei Tales of the Empire jetzt. Mhm. Sieht ja alles danach aus. Und das passiert aber nicht im Rahmen einer 8-völligen Live-Action-Serie, sondern halt in so einem animierten Stil in relativ kleinem Umfang. Und das, finde ich, ist das perfekte Format dafür. Und da findet Disney oder wer auch immer das jetzt verantwortet und produziert und so weiter, echt irgendwie zu sich und machen das in einem richtig coolen Rahmen. Gefällt mir alles sehr gut, wie das jetzt läuft.
Ja, das ist ein cooles Beispiel, finde ich auch. Also ich hätte es jetzt auch blöd gefunden, wenn im Stile von, sag ich mal, Book of Boba Fett jetzt eine Morgan Elsbeth-Serie gekommen wäre, weil jetzt auch gerade Book of Boba Fett ist für mich immer so ein schönes Beispiel. Das gefällt mir insgesamt schon und das sind auch coole Episoden dabei, aber man merkt halt irgendwie einfach, dass für die Anzahl an Folgen irgendwie so ein bisschen, es ist ein bisschen wenig Story für das, was sie dann letzten Endes erzählt haben. Und da finde ich so diese Kurzgeschichten eigentlich ganz cool. Da gab es jetzt auch wieder gerade, also ich habe es jetzt nicht in den News extra aufgenommen, aber man könnte es mal erwähnen, weil das irgendwie nur so ein Leak oder was war. Aber wohl auch wieder, ich glaube, so um die 15 Minuten sollen die Tales of the Empire Folgen gehen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie auch die Tales of the Jedi Reihe. Und wenn wir dann da irgendwie 4x15 Minuten Morgan Elsbeth, 4x15 Minuten Barriss kriegen, dann ist das doch eigentlich irgendwie ausreichend, um da noch einen coolen kleinen Einblick zu geben und ein paar Lücken zu füllen. Aber man muss da jetzt nicht 8 Folgen a 45 Minuten machen draus.
Genau, ja, und Bücher und Comics Kann man ja genau. auch immer machen, also
für den definitiv. genau. Weit weg haben wir ja gerade schon erwähnt und weit weg von den bekannten Geschichten spielt auch der letzte Film, der aktuell wohl noch in Entwicklung ist und auch mit relativ großer Sicherheit das Licht der Welt erblicken wird. Und zwar, das ist Dawn of the Jedi von James Mangold. Ihr werdet euch erinnern da draußen, das ist der Film, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben. Der soll irgendwie 25.000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga spielen, soll eine Art Moses-Bibel-Geschichte werden, so wurde es so genannt, so an Anlehnung an auch diese alten Hollywood-Klassiker, die es da so gab, die 10 Gebote und so weiter. Und soll halt irgendwie die Origin-Story der ersten Jedis, des ersten machtbegabten Wesens, was auch immer das da sein wird, die Entdeckung der Macht, sowas in der Richtung darstellen. Und da gibt es coole Neuigkeiten, denn House of Cards Creator Bo Willimon wird Co-Autor des Films und gemeinsam mit Regisseur James Mangold das Skript schreiben. In Star Wars kennt man Bo Willimon vor allem von seinen Andor-Folgen, denn er hat die Andor-Folgen rund um Andy Serkis auf Nakina 5 geschrieben. Und ich glaube, das waren schon mit die Folgen, die einen der krassesten Impacts hatten in den letzten Jahren, so was Star Wars-Serien angeht. Jeder hat das irgendwie gefeiert und alleine schon auf der Celebration gab es diesen angelehnt an den, wie heißt der, Willow Hood, der mit der Eiscrememaschine da rumrennt, gab es jetzt die Leute in Nakina 5 Gefängnisoutfits, die dann einmal durch die Star Wars Celebration in London gerannt sind und laut One Way Out geschrien haben. Deshalb ja, freut mich sehr, dass Bo Willimon weiterhin an Star Wars arbeitet. Deine Gedanken dazu?
Ja, coole Sache auf jeden Fall. 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, glaube ich, da wird's ja immer gemessen dran. Ist ja genauso wie im Expanded Universe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie sich daraus nehmen. Also im EU war es so, dass es eine Rasse, ein Volk gab, die Rakata, die waren ziemlich mies drauf. Die haben quasi die ganze bekannte Galaxis dominiert und haben den Vorläufer des Hyperraumantriebs entwickelt gehabt und so. Und es drehte sich alles um die Jedi, die man mit 2 A, Apostroph und I oder irgendwie so geschrieben hat. Und da denen ging es um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts, ähnlich wie bei den Jedi. Allerdings gab es da halt noch keine Jedi und noch keine Sith. Und es gab noch nicht mal Lichtschwerter. Und ja, ist alles ein bisschen, wie nennt man das, wenn das so runtergeschraubt ist, so runtergeschraubt ist. Da gibt es irgendeinen Fachbegriff, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber es ist halt ein bisschen mehr geerdeter und ja, ist so eine bisschen eine Schöpfungs-, naja, ich weiß nicht, eine Schöpfungsgeschichte war es damals eigentlich nicht wirklich. Es hat eher so die Vorgänger der Jedi beleuchtet und dieses Volk der Rakata halt. Ja, und die kämpfen da halt noch mit Vibro-Klingen und ich fand's immer ganz cool. Es gab leider nur ein Buch und 3 Comics dazu und das ist dann leider Disney zum Opfer gefallen. Das war schon noch mehr geplant, wenn ich mich recht erinnere, aber dann kam halt der Kauf von Star Wars dazwischen und dann wurde diese Ära quasi eingestellt oder halt vorzeitig beendet. Ähnlich wie Legacy 2. Ja, genau.
Okay, ja, sehr interessant. Das wusste ich alles auch gar nicht, aber für das habe ich ja dann Experten wie dich, die mich da aufklären können. Bin mal echt auch gespannt, ob sie da was rausziehen. Also diese Umschreibung mit dieser Moses-Geschichte, das wurde halt mehr oder weniger so von offizieller Seite, auch von James Mangold so ein bisschen angeteased, ohne jetzt da mehr zu sagen. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, weil ich meine, das Erste, wo ich so, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Bibelkenner und kenne diese Geschichten nicht, aber natürlich die Moses-Geschichte sollten die meisten von uns, glaube ich, so ein bisschen im Kopf haben. Und ganz grob geht's ja da um eben Moses, der dann sein Volk in die Freiheit, in ein neues Land führt und da mehr oder weniger Unterstützung von Gott erhält. So könnte man das doch ganz knapp runterbrechen. Und so könnte ich mir halt eben auch vorstellen, dass es da halt eben eine Figur gibt, die es dann irgendwie schafft, mit der Macht, mit was auch immer, da Kontakt aufzunehmen und so sich halt vor der Unterdrückung von, wie du vielleicht gesagt hast, die Rakata oder irgendein anderes überlegenes Volk und kann dann mit Hilfe der Macht irgendwie seinen Leuten helfen, was dann vielleicht dazu führt, dass dann die Grundpfeiler des Jedi-Ordens oder was auch immer gegründet werden. Es macht schon auch Sinn irgendwie, weil Star Wars ja immer wieder Bezug hat zu irdischen wahren Ereignissen oder sich von wahren ist jetzt auch, kann man es in Anführungsstrichen setzen, aber du weißt, was ich meine, von, sagen wir mal, historischen Ereignissen oder Geschichten, die wir auf unserer Welt quasi kennen, dass sich Star Wars daran immer wieder inspirieren lässt und das in andere Formen bringt. Und das finde ich schon mal cool, klingt spannend und ja, jetzt mit noch einem coolen Autor an Bord bin ich da eigentlich ganz, ganz guter Dinge, dass das auch echt ein cooler Film wird. Wann auch immer der dann erscheinen wird. Hoffen wir nicht auch noch 2026. Aber ich glaube, das wird ein bisschen voll, gehen.
Ja.
Genau.
Ja, ja, aber genau. Wenn wir eh schon bei so Schöpfungszeug sind und krassen Äras oder Ären, vor einiger Zeit, fällt mir es gerade noch ein, wir haben kürzlich auch drüber gesprochen, kamen auch nochmal 3 Bücher raus, die schon seit Jahrzehnten gefühlt angekündigt waren und dann wieder eingestellt und doch nicht. Und dann kam es jetzt am Ende des Tages doch raus. Nämlich eine Buchtrilogie von Joe Bongiorno, der heißt wirklich so. Da muss er gerade wieder lachen.
Ja,
die Bücher heißen Supernatural Encounters und laufen so unter dem, ja, und sollen sowas Ähnliches sein, wie das Silmarillion für Herr der Ringe ist, nur für das erweiterte Star Wars-Universum. Und ich habe mir die jetzt mal geholt. Die kamen, wie gesagt, schon vor einiger Zeit raus, aber wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal googeln.
Alleine schon, wenn ein Autor so einen coolen Namen hat, dann muss man die Bücher eigentlich kaufen. Also ich weiß nicht, ist es sein Geburtsname oder ist es ein Künstlername?
Ich habe keine Ahnung.
Es klingt auf jeden Fall sehr cool.
Das ist ja mega cool. Also sehr cool ist jetzt ein bisschen...
Was auch mega cool ist für dich, auch wieder in Anführungsstrichen, es gibt News zu Rogue Squadron.
Boah, ja.
Dem Film,
endlich.
Der mit großem Tamtam von Patty Jenkins auf dem Flugfeld im Piloten-Overall angekündigt wurde, wie sie da mit Inline-Skates die Rollbahn entlang fährt. Und ja, wir haben alle gejubelt und uns gefreut und dann ist der Film in der Versenkung verschwunden.
Ja.
Und Patty Jenkins war vor kurzem in einem Podcast, der heißt Talking Pictures, muss jetzt nochmal kurz nachschauen, Talking Pictures war sie zu Gast und da hat sie erwähnt, dass Rogue Squadron weiterhin sich in Arbeit befindet und sie da weiter am Skript, weiter an was auch immer arbeitet. Sie ist da nicht näher drauf eingegangen. Es ist auch keine Nachricht von offizieller Quelle. Ich habe das irgendwo im Internet entdeckt und dachte, ich muss das alleine deinetwegen hier mit in unsere Sendung packen.
Ja, was das für eine Enttäuschung für mich war, unglaublich. Also ich meine, ein großer Teil von Star Wars ist für mich auch, also Star Wars macht für mich auch diese Raumschiffe und diese Fliegerei und so. Und das fand ich immer schon sehr faszinierend und cool. Und ich spiele ja auch X-Wing und Armada und habe die X-Wing-Bücher gelesen und Rogue Squadron gespielt auf dem GameCube und alles, was es an Flugspielen für Star Wars gibt. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut, dass da ein Film kommen soll. Und dann, ja, verschwindet das einfach so im Nichts. War ein bisschen schade, fand ich sehr enttäuschend. Ich hoffe wirklich, dass der noch kommt. Also es würde mich wirklich sehr freuen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen, wie lange das dann letztendlich auch immer dauern wird, aber und mir ist auch ehrlich gesagt egal, ob das jetzt Patty Jenkins oder wer auch immer macht, aber ich finde einfach, dieses Projekt ist es wert, das Licht der Welt zu erblicken, weil ich muss mir halt immer nur vorstellen, so die Raumschlacht von Rogue One zum Beispiel, das ist eins der Highlights von komplett Star Wars für mich und ist so genial. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man ähnlich wie zum Beispiel auch bei Squadrons, beim PlayStation-Spiel, wenn man da wirklich eine Story um eine Fliegerstaffel macht, die irgendeinen Einsatz fliegen muss, à la Top Gun, zum Beispiel Top Gun Maverick, man kann ja über den Film sagen, was man will, ob der jetzt extrem cheesy ist und auch jetzt hier, ob man Tom Cruise mag oder nicht, aber wenn man jetzt rein so von den technischen Aspekten ausgeht, so ein Fliegerfilm, das kann richtig, richtig geil sein auf der großen Leinwand, wenn man das richtig macht und sowas übertragen auf Star Wars, das kann eigentlich nur gut werden und ich habe auch das Gefühl, alle Leute wollen das sehen, also deshalb, ja, hoffen wir mal.
Ohne Witz, da kann man so viel reinhauen in den Film. Also, weiß nicht, erinnert euch mal an Rogue One, da fliegt irgendwie die Ghost rum und so und die Hammerhead-Korvetten und alles. Also, das ist so cool. Oder Episode 7, ja, der Anflug der X-Wings da. Dann kommt der March of the Resistance und so, ey, da springe ich vom Sofa auf und jubel. Das ist, ich weiß nicht, das löst so viel in mir aus. Ich liebe das einfach total. Schlacht von Endor und um Yavin und so, das ist einfach mega cool. Also Star Wars und Fliegen mit X-Wings oder was auch immer, einfach der Hammer. Das muss kommen. Bitte, macht diesen Film. Und dann macht eine Serie mit 200 Staffeln. Zum selben Thema.
Genau. Ja, sind wir mal gespannt. Genau, kommen wir zum nächsten Thema. Da gibt es tatsächlich einen offiziellen Release-Tag jetzt, und zwar Star Wars Outlaws, das Open-World-Star-Wars-Spiel von Ubisoft, erscheint am 30. August 2024. Und wir haben ja, ich glaube, letztes Jahr schon mal so einen kleinen Gameplay-Trailer gesehen, der fast schon irgendwie interessanter war wie der neue Trailer. Und der neue Trailer ist halt ein typischer Story-Trailer, der irgendwie vom Gameplay so rein gar nichts zeigt. Wir hatten es vorhin auch drüber, es steht zwar drunter, In-Game Capture, das heißt, man kann schon wenigstens mal davon ausgehen, dass die Grafik in etwa so die Richtung gehen wird, aber man sieht halt quasi echt nur viele, viele Zwischensequenzen und das sieht auch alles echt ganz, ganz cool aus. Es geht ja wohl um, wie schon der Titel sagt, um Outlaws im Star Wars Universum. Wir sehen das Pike-Syndikat, das Hutt-Kartell, den neu für das Spiel kreierte Ashiga-Clan, der von Kijimi, dieser Eiswelt aus Star Wars Episode 9 aus, agiert, und Crimson Dawn, das zu dieser Zeit unter der Führung von Kira, bekannt aus Solo, A Star Wars Story, und den Crimson Reign, Crimson, ich weiß gar nicht mehr, wie sie noch, Crimson Empire, die aktuelle Comicreihe, die rund um Kira, ein Buch über sie ist auch noch erschienen, das heißt, sie ist sehr... Also
Crimson Empire ist was anderes.
Oh, okay. Ah, das war der alte, den hast du mit Kevin besprochen.
Jetzt. Ja, richtig.
Stimmt, da war ich gerade falsch. Dann streichen wir Crimson Empire, aber Crimson
Reign. Aber Crimson stimmt, ja.
Crimson Climb, glaube ich, heißt das eine Buch noch. Also alles mit Crimson aus dem aktuellen Kanon, sagen wir mal so, ist die Kira-Story, die jetzt hier wohl auch zum Teil weiter erzählt wird. Also es wurde auch irgendwie bestätigt, dass Kira auftauchen wird, aber wohl nicht gespielt von Emilia Clarke, die sie in Solo gespielt hat, sondern sie wird wohl leicht anders aussehen und von einer anderen Sprecherin, Motion Capture Darstellerin gespielt. Genaue Details weiß ich da jetzt auch nicht. Und es spielt wohl zeitlich nach der Comicreihe War of the Bounty Hunters. Da gab es einen fetten Omnibus dazu, den du besitzt. Ich habe die kleine Ausgabe nur mit den Hauptteilen drin. Also spielt es auch zeitlich zwischen Episode 5 und 6. Und ein Satz aus dem Trailer ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Das ist relativ am Anfang, wo hier der Satz kommt: The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. Also den Aufhänger, das finde ich schon mal ganz cool, dass man sagt, okay, jetzt ist das Zeit der Kartelle gekommen, das Imperium und die Rebellion, die sind da mit ihrem Krieg in der Galaxis beschäftigt und jetzt machen wir hier fett Kohle und räumen da mal ungeachtet im Hintergrund den großen Heist ab. Und es wird wohl auch daraus hinauslaufen, dass eines der Hauptszenarien im Spiel ein großer Heist à la Ocean's 11 im Casino von Canto Bight sein wird, was wir aus The Last Jedi kennen. Und es geht wohl darum, dass man in der Galaxis auf verschiedenen Planeten, verschiedenen Welten unterwegs ist und sich da eine Crew zusammenstellen muss und letzten Endes diese Mission dann ausführen muss. Und im ersten Gameplay-Trailer von ein paar Monaten, da war auch schon, gab es so einen kleinen Einblick, dass Dialoge und Entscheidungen, also je nachdem, was für eine Dialogoption man wählt oder mit wem man sich verbündet, dass das auch den Spielverlauf verändern wird. Also das heißt, man hat wohl die Wahl, arbeite ich mit dem Imperium zusammen, arbeite ich eher mit den Guten zusammen, welche Auswirkungen das dann letztendlich hat, werden wir sehen. Aber
das ist so Marketing-Sprech. Also wie oft, habe ich vor 20 Jahren schon in Spiele Ankündigungen gelesen und im Endeffekt war das nie so cool, wie man sich es dann vorgestellt hat. Es wird sicherlich irgendeinen Loyalitätsbalken geben, wenn du 3 Missionen für die Rebellen gemacht hast, dann mögen die dich halt lieber oder so, aber also dass das jetzt in epischer Breite das ganze Spiel verändert und man dann 17 verschiedene Enden hat und so und das total organisch ineinander übergeht, das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, du hast es eingangs gesagt, das neue Star Wars Spiel von Ubisoft, man könnte jetzt gar gemein sein und sagen, das neue Ubisoft Spiel mit Star Wars Lizenz, das wird's glaube ich
mit
eher
Star Wars Skin.
Ja, weil also ich, das ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber wenn man ein Assassin's Creed oder Far Cry gespielt hat, dann hat man sie eigentlich alle gespielt, irgendwie. Und ich finde das auch, ist ein cooles System, solche Spiele. Und ich freue mich auch auf das Spiel, weil ich halt jetzt die letzten 5 oder 7 oder 12 Assassin's Creeds und Far Crys nicht mehr gespielt habe. Also ich habe echt nach Assassin's Creed 2 aufgehört und auch bei Far Cry 3 aufgehört. Deswegen hatte ich jetzt lang nicht mehr in der Konsole liegen oder auf dem Rechner. Aber erwartet da mal nicht allzu viel, glaube ich. Also Gameplay-technisch. Ich würde mich freuen, wenn sie mich überraschen, aber ich, ja, kann es mir jetzt echt schwer vorstellen. Aber das Setting finde ich jedenfalls cool. Auch wenn es nicht stimmt, dass das Imperium jede Ecke kontrolliert. Ich meine, Hutspace ist ja immer noch eigenständig, oder? Es gibt diese Freihandelszone und so weiter und so fort. Das geht jetzt sehr tief ins Universum rein. Ich weiß auch nicht, ob es im Kanon noch so ist. Aber naja, wie auch immer. Meckern auf hohem Niveau.
Ja, ist ja auch vielleicht nur die Aussage von eben diesem Verbrecherboss, der das sagt, vielleicht ist mehr oder weniger wie so ein Wahlkampfspruch.
Ja, ich freue mich trotzdem, dass ein neues Star Wars Spiel kommt. Bei. Ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn nichts dazwischen kommt. Also, ja, ist das schon ist cool, also, aber es wird halt wieder hochgekocht.
Ich bin da auch nach wie vor skeptisch, muss ich auch sagen, gerade weil man jetzt eben in dem Trailer nur die Story gesehen hat und gar nicht, wie das eigentliche Spiel so abläuft, so richtig. Klar, es gab diesen Trailer von ein paar Monaten, der sah ganz cool aus, aber es sah halt auch sehr, wie, mir fällt gerade das Wort nicht ein, sehr so vorab inszeniert. Also man hat zwar schon ein paar coole Mechaniken gezeigt, aber ob das letzten Endes dann, wenn man selber spielt, auch alles so flüssig und so schön ablaufen wird, wie in diesem Gameplay-Trailer, lässt sich dann, werden wir sehen, weil ich meine, es ist ähnlich wie jetzt wie bei Jedi Survivor oder Jedi Fallen Order, wenn man da diese Gameplay-Trailer sieht, da machen die dann schon richtig krasse Moves und um selber mal dieses Skillset dann zu haben, muss man das Spiel wahrscheinlich einmal durchgespielt haben und alles auswendig wissen, um das so genau replizieren zu können. Da bin ich jetzt eher gespannt, wenn es denn jetzt im August rauskommt, dass dann hoffentlich vielleicht mal eine Demo-Version oder dass irgendwelche großen Videospielmagazine so eine Vorab-Version kriegen und vielleicht man da mal irgendwie wirkliches Hands-on-Gameplay von Redakteuren sieht und nicht von Leuten, die Werbung für das Spiel machen. Das wird dann wahrscheinlich den ehrlicheren Eindruck uns zeigen. Aber ich denke, das wird stehen und fallen mit der Story, wie du sagst. Wahrscheinlich Gameplay-mäßig wird es keine Revolution werden, wenn es halt aber wirklich eine coole Star-Wars-Story hat, die sich da zeitlich gut integriert und das Feeling da ist, dann habe ich da gar nicht die Erwartung, dass ich ein neuer Meilenstein der Videospielgeschichte erlebe, sondern das ist halt einfach ein cooles Spiel für Star-Wars-Fans und dann bin ich da eigentlich auch schon zufrieden.
Aber ich frage mich halt, also ich meine, man kennt die Ubisoft-Spiele in der Richtung Open World und so weiter. Wie gut kann man da wirklich Geschichten erzählen? Also ich mache eine Hauptmission, ich spiele den Prolog, mache eine Hauptmission. Und dann sehe ich, oh, da gibt's 36 Türme zu sehen, da mache ich erstmal das alles. Dann sind schon, was weiß ich, wahrscheinlich 30 Stunden vorbei. Hast doch 600 Nebenquests und das verwässert halt alles total. Also ich finde solche so geartete Spiele, um Geschichten zu erzählen, einfach schwierig. Mhm. sind jetzt so ein JFO oder Jedi Survivor oder wie es hieß, das war ja auch Open World dick, aber dann doch noch ein bisschen mit rotem Faden. Finde ich, funktionieren da für mich besser. Obwohl, man weiß es ja jetzt auch noch gar nicht,
genau,
wie es dann also wirklich aussieht.
Vielleicht wird es richtig genial und wir sitzen in einem halben Jahr da und denken,
das ich ist dass Game es of the Year. Wird.
Aber ja, ich bin vor allem halt auch skeptisch. Ich meine, auch wenn es jetzt nicht vom gleichen Entwicklerstudio kommt, aber jetzt Jedi Survivor, ich fand, das war ein großartiges Spiel, aber der Zustand, mit dem das auf den Markt kam, das war halt schon unter aller Sau, gerade für so PC-Spieler. Also einige Bekannte von mir, die konnten das Spiel gar nicht spielen, obwohl sie eigentlich wirklich einen ganz guten Gaming-PC haben, der weit über den Mindestvoraussetzungen war, und die konnten das am Anfang überhaupt nicht spielen, und selbst ich auf der PlayStation, es ließ sich spielen, aber es war jetzt nicht, dass es überragend gelaufen ist, und ich glaube, es hat bis im November oder Dezember dann irgendwie gedauert, bis dann ein großer Patch nochmal rauskam, der dann auch so die Framerate konstant gemacht hat im 60-Hertz-Modus und solche Dinge, weil mein Bruder hat das Spiel irgendwie dann erst viel später wie ich gezockt, und der hat gemeint, dass es mittlerweile technisch halt echt gut ist, und da habe ich mir dann halt auch schon gedacht, ja, da warte ich definitiv mal ab, weil ganz ehrlich, lieber warte ich dann halt noch ein halbes Jahr oder von mir aus auch ein Jahr, wenn ich dann ein technisch sauberes Spiel habe, wie dass ich dann am Anfang dort sitze und ärgere mich dann, dass es dann einfach nicht gut performt.
Weil ja, aber die Umsätze, Daniel, die Umsätze.
Ja.
Also mir kommt schon auch so vor, also von Ankündigung bis zum Release ist jetzt nicht allzu viel Zeit vergangen. Schauen wir mal.
Ja, da haben wir auch ja noch zum Punkt, schauen wir mal, einen ganz, ganz großen Negativpunkt für mich, das habe ich mir hier fett hinterlegt, ist einmal die Preisstruktur. Ich habe hier einen Screenshot von der offiziellen Ubisoft-Webseite vor uns. Es fängt halt eben an bei 69,99, und das ist einfach nur das Basisspiel mit irgendwie einem ein paar Skins als Vorbestellerbonus. Und wer den Trailer jetzt auch geguckt hat, wird da eine kleine Szene mit Jabba in Jabba's Palace sehen. Und wir sehen dann gleich schon beim zweiten Punkt die sogenannte Gold Edition, die bei 109,99 startet. Und nur dort ist wohl dieser Season Pass enthalten, wo diese Jabba-Mission, dieser Story-Abschnitt, wie groß auch immer das sein wird, dann enthalten ist. Und das finde ich irgendwie alleine schon eine große Frechheit, wenn man so einen Charakter wie Jabba, den viele Star Wars-Fans echt sehr lieben, gerade ikonisch ist für diese Ära rund oder kurz vor Rückkehr der Jedi-Ritter, dann zeigt man den prominent im Trailer, und da muss man einfach 110 Euro ausgeben, um die Mission spielen zu können. Das finde ich dann schon irgendwie echt eine Frechheit. Oder wie siehst du das?
Ja, voll. Also das ist ja eine Krankheit, die es schon länger gibt im Gaming-Markt. Und ja, irgendwie kommt dann nochmal Game of the Year Edition raus, wo dieses super exklusive Zeug, was man nur da kriegt, dann auf magische Weise doch wieder drin ist. Und ganz ehrlich, die Sachen, die da jetzt dabei sind, also das mit dem DLC, dass da diese Missionen dabei sind, absolute Frechheit, finde ich total bescheuert. Und auch was sonst noch so gibt, es gibt halt irgendwelche Raumschiff- und Moped-Skins, sage ich jetzt mal, irgendwelche, ja, Lando und Han Solo Outfits für den Spielercharakter, um es mal in Jugendsprache zu sagen, das hat für mich so ein Cringe-Vibe, also finde ich eher Fail, weiß ich nicht, gefällt mir überhaupt nicht. Also ich werde mir einfach das Basisspiel holen und damit Spaß haben, und dann schauen wir mal. Also mehr als schauen wir mal fällt mir gar nicht mehr ein.
Das ist gutes Wort zum Abschluss, schauen wir mal. Und wenn es denn dann ein geniales Spiel ist, werden wir mit Sicherheit im Podcast auch mal drüber reden, weil ich meine, nicht nur wir beide sind leidenschaftliche Gamer, bei dir ist es halt immer so ein zeitliches Problem, aber wenn du Zeit hast, bist du ja auch immer voll dabei, und der Dennis ist ja auch großer Zocker, das heißt, wir werden da mit Sicherheit nicht das letzte Mal über das Spiel geredet haben, und ja, hoffen wir einfach mal, dass die Nachricht dann positiv ausfallen wird.
Genau.
Weitere positive Nachrichten gibt es im Bereich Literatur, besser gesagt Hörbücher, und dieses Mal für den deutschen Markt. Und hier kleiner Shoutout raus an Star Wars Union. Von denen habe ich mir mal einfach den Text geschnappt, weil die das schon schön auf ihrer Newsseite zusammengefasst haben. Und da werde ich jetzt einfach mal kurz raus zitieren. Und zwar: im Herbst dieses Jahres nimmt Random House Audio ein Projekt in Angriff, alle Romane zur Hohen Republik als Hörbücher zu veröffentlichen. Start wird bereits der erste Roman zur dritten Phase bilden und im Monatstakt folgen die übrigen Romanen. Alle Hörbücher sind ungekürzt und werden gelesen von Oliver Seebeck, der lange Zeit Synchronsprecher von Mark Strong und Ray Stevenson war. Star Wars Fans werden ihn wohl als deutsche Synchronstimme von Seb Aurelius in Rebels und The Mandalorian wiedererkennen. Und ich kenne und liebe ihn vor allem aus der deutschen Fassung von Dragon Ball Z. Da hat er nämlich Vegeta gesprochen, also die zweite Fassung von Vegeta am Anfang. Für diejenigen, die sich noch zurückerinnern konnten, wurde Vegeta vom gleichen Synchronsprecher gesprochen wie SpongeBob, was im Nachgang wirklich sehr witzig ist.
Das schneiden wir rein, das Over 9000.
Genau, und dann hat sich das später aber geändert zu Oliver Seebeck, herausragender deutscher Synchronsprecher mit einer richtig markanten Stimme. Und ich freue mich tatsächlich drauf. Ich hänge ja immer noch sehr hinterher in der High Republic und werde das zum Anlass nehmen, da auch mal auf Deutsch in die Hörbücher reinzuhören und bin gespannt.
Ja, ist super spannend, das ganze Thema. Wir hatten ja jetzt schon die Ascendancy-Trilogie auf Deutsch noch bekommen. Und es scheint so zu sein, dass es sich mittlerweile lohnt, für die Verlage sowas einsprechen zu lassen, was eine tolle Tendenz ist für uns, finde ich. Und ja, da sieht man ja auch, dass High Republic wohl einschlägt. Ja? Also die Leute mögen das scheinbar gerne. Und wenn so ein Verlag so ein Investment macht, ja, ist das echt ein gutes Zeichen. Also ich freue mich. Jede Bibliothek hat auch einen Artikel noch dazu veröffentlicht. Können wir ja dann in die Shownotes reintun.
Genau, das können wir machen. Beziehungsweise, wenn wir sagen, meinen wir eigentlich den Dennis, der das Ganze dann hochlädt. genau. Ja, coole Nachricht. Und zeitlich passt es, glaube ich, auch perfekt, weil wenn das jetzt im Herbst diesen Jahres startet, müsste das ja quasi genau, wenn im Juni startet die Acolyte und das sind dann 8 Folgen, also knapp 2 Monate. Und wenn dann im Herbst das startet, das sind vielleicht die ein oder anderen da draußen angefixt und haben Bock auf die High Republic, weil es ja da Überschneidungen geben wird, zumindest zeitlich. Und ja, ich freue mich einfach drauf, weil ich höre zwar viele Hörbücher auch auf Englisch, aber man muss sich dann doch, also ich würde schon sagen, ich kann gut Englisch und verstehe auch sehr gut Englisch, aber man muss trotzdem einen freien Kopf haben und so ein deutsches Hörbuch, keine Ahnung, beim Geschirrspülen, beim was auch immer nebenher tun, lässt sich doch leichter verfolgen und das kann ich einfach sehr viel besser noch in meinen Alltag integrieren, weil einfach so die Zeit für mich, immer mich hinzuhocken und zu lesen, ist eh schwer zu finden außerhalb vom Urlaub und deshalb, ja, freue ich mich darauf, dass mir Vegeta ein wenig über die High Republic erzählt.
Ja, und ich finde es halt auch cool, also wenn man jetzt, du hast jetzt eh schon gerade angesprochen, ich habe es auch schon in der Trailerbesprechung von The Acolyte gesagt, für mich sieht das jetzt gerade so aus, als ob die High Republic in irgendeiner Art und Weise auch verfilmt wird. Ja, und das wirklich so beabsichtigt ist, dass das auch Screentime kriegt und nicht nur ein Buch, eine Buchära bleibt. Mhm. Und das ist halt eigentlich was ganz Neues. Das gab's so noch nie bisher. Und da kommen wir jetzt echt in eine Richtung, wo man sagt, okay, der Kanon ist halt auch echt ein Kanon, wo dann alles irgendwie zusammenspielt. Haben wir uns ja lange gewünscht, oder ich zumindest. Ja, wurden auch schon ein paar Mal wieder enttäuscht. Aber ja, ich hoffe, dass es so kommt. Und das ist echt, echt cool, wenn man das dann auch einem Publikum zugänglich macht, das jetzt vielleicht nicht so gerne liest und dann nicht lesen kann oder wie auch immer. Ja. Also super Sache. Und ein Aufruf noch, wenn euch sowas taugt, dann überlegt mal, ob ihr es euch nicht vielleicht auch kauft, weil solche Projekte haben halt nur dann Erfolg, wenn die Leute dafür auch bezahlen und die Verlage damit Geld verdienen. Wir leben leider in einer Welt, wo es halt so läuft. Und ja, wenn ihr auch in Zukunft deutsche Hörbücher haben wollt, dann ja, müsst ihr das kaufen, weil vom Runterladen verdient der Sprecher kein Geld, da verdient der Verlag kein Geld. Ja, das ist halt ein Problem. Ja.
Oder zumindest, auch wenn ich nicht gerne Werbung für Konzerne wie Amazon mache, muss ich selbst wieder hier zugeben, ich nutze ja seit Jahren den Dienst Audible. Da gibt es zum Beispiel aktuell auch wieder ein ganz cooles Angebot, dass man irgendwie dann ein 3-Monats-Abo abschließt, zahlt 2-3 Euro im Monat nur und kriegt dann pro Monat quasi ein Hörbuch, das man sich eigentlich kaufen müsste aus der Sammlung und kann das dann seinem Besitz hinzufügen. Und auch wenn man das Abo anschließend wieder kündigt, gehört einem das Hörbuch quasi so lange, wie es die Audible-Server gibt oder die eine Lizenz dran haben, wie auch immer das dann stattfindet. Und so habe ich schon einige Bücher gehört. Und es ist vielleicht auch gerade für, falls uns hier ein paar jüngere Leute zuhören, die jetzt vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, weil so ein Hörbuch zu kaufen kostet bestimmt auch, so aus Erfahrung, gleich mal wieder 30 Euro, wenn man es vielleicht direkt kauft unter Umständen. Und so hat man halt eine Range von vielleicht zwischen 3 und 10 Euro und kriegt das Buch, ist dann erschwinglicher, aber man tut trotzdem, auch wenn es nur im Kleineren ist, leistet man einen Beitrag, wie du gesagt hast, dass die auf dem Zettel haben, das wird verlangt, das wird gekauft, ist erfolgreich und wird auch in Zukunft weiter produziert.
Genau, also produziert wird es sowieso, es ist halt die Frage, ob es lokalisiert wird, ja, also in Englischen läuft das ja einigermaßen gut, aber auf Deutsch kommt halt nicht viel, so, und wenn wir das halt wollen auf Deutsch, dann müssen wir es irgendwie supporten. Ob man das jetzt über Amazon oder über einen Verlag kauft oder wie auch immer. Klar, es macht eigentlich so gesehen mehr Sinn, sich es über einen Verlag zu holen, weil die dann natürlich mehr dran verdienen, als wenn sie Amazon noch was abdrücken müssen. Aber sind wir realistisch. Ja, man hat eher mal 3 oder 5 oder 6 Euro, die man dafür ausgeben will, als jetzt 20. Ja.
Und was man da auch noch sagen kann, die meisten Händler, die online so Audiobooks anbieten, haben auch immer die Funktion, dass man so Probe hören kann, also dass man einfach mal sich 3, 4, 5 Minuten anhören kann und das kann ich jedem zumindest mal empfehlen, mal reinhören, gucken, ob es einem gefällt, weil da muss man es nicht kaufen und im Endeffekt gefällt es einem vielleicht gar nicht. Das ist eigentlich meistens so üblich, deshalb ja. Hört da rein und ja, wenn wir über solche Themen dann auch gerne mehr vielleicht mal reden sollten, wenn es da Interesse gibt, schreibt uns das auch gerne, weil wir haben jetzt über die High Republic jetzt noch nicht sonderlich viel gemacht. Liegt halt auch einfach daran, dass wir irgendwie alle 3 unterschiedliche Stände haben, wie weit wir sind und so zeitlich. Aber ich fand ja zumindest damals Light of the Jedi wirklich genial und ich habe es auch ganz fest vor, die High Republic irgendwann mal zumindest die größeren Romane da alle nachzuholen und die Comics zu lesen und dann wird sich das mit Sicherheit auch anbieten, spätestens wenn dann die High Republic-Reihe komplett beendet ist, dass wir da mal ausgiebig drüber reden. Genau, dann habe ich noch ein ganz cooles Thema zum Abschluss. Ich meine, wir beide wissen das, aber ich wollte es einfach auch noch mal erwähnen, für alle da draußen, die eventuell Interesse haben, 2025 zur Star Wars Celebration nach Japan zu reisen. Die findet nächstes Jahr am Osterwochenende, jetzt muss ich nochmal gucken, wann genau das Datum ist, und zwar vom 18. bis 20. April müsste das sein, das Osterwochenende 2025 in Tokio statt. Und jetzt am 2. Mai, beziehungsweise Mai, ja, am 3. Mai deutsche Zeit um 1 Uhr nachts, wenn ich das richtig umgerechnet habe, also 7 p.m. Eastern Time, May 2nd, ist die US-Angabe, das müsste dann am 3. Mai um 1 Uhr nachts deutsche Zeit sein. Und da startet offiziell der Vorverkauf für die Tickets zur Star Wars Celebration. Das heißt, ich und du, wir haben ja vor, hinzugehen. Wir werden da dann am Freitag frühen morgens vorm Rechner sitzen. Es ist eigentlich so, dass man jetzt nicht unbedingt nachts aufstehen muss, würde ich jetzt behaupten, um Tickets zu kriegen. Es kommt halt nur drauf an, welche Kategorie von Tickets man möchte, wenn man einfach nur Tages- oder vielleicht ein 3-Tages-Ticket bekommen will, sollte das auch am nächsten Tag noch ohne Probleme gehen. Aber wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, steht lieber nicht, auf, also, und guckt mal.
Der Mehrtagespass war bei in London jetzt auch relativ schnell weg.
Okay, stimmt, bei dir, ja, stimmt. Dann korrigiere ich mich.
Und ich meine, wenn man den Aufwand betreibt und nach Japan fliegt, möchte man vielleicht auch nicht unbedingt nur einen Tag da sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ob ja, ob steht lieber nachts auf.
Ja, also wir haben es fest vor, wollen da einen kleinen Trip dann machen, also jetzt nicht nur Star Wars mäßig, sondern auch so ein bisschen Tokio. Du und auch ich sind ja beide große Japan-Fans und interessieren uns für viele Dinge in der japanischen Kultur oder auch bei mir Dinge wie Animes und so weiter. Und es ist doch der perfekte Anlass, um da mal nach Tokio zu fliegen. Und ja, wir hatten halt echt eine geile Zeit, glaube ich, in London letztes Jahr. Und hoffen wir mal, dass es dann nächstes Jahr in Tokio auch ein paar schöne Tage werden.
Ja, ganz bestimmt. Das wird super cool. Ich habe nur Sorge mit dem Zoll. Also ja. ich weiß nicht, wenn ich da einmal vor so einem Videospielregal stehe, ich bin ja auch großer Nintendo-Fan und so und
oh ja.
Naja, schau, also es wird kritisch auf jeden Fall.
Ja, für meinen Geldbeutel wird das auch kritisch. Müssen wir mal irgendwie noch schauen, ob es da gute Möglichkeiten gibt, viel Nerd-Merch zu einem guten Preis wieder zurück nach Deutschland zu schmuggeln. Also wenn ihr da Tipps habt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Oder genau, auch allgemein, wenn ihr auch vorhabt, auf die Star Wars Celebration zu gehen, schreibt uns das gerne mal. Wir würden uns da echt ja auch immer interessieren, wer von euch da auch Lust hat hinzugehen oder das auch wirklich ernsthaft vorhat. Und ja, ansonsten bin ich mit meiner Liste am Ende. Tom, gibt's von dir noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Es gibt sicher noch irgendwas, aber mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein. Also.
Okay. Ja, dann ja, bedanke ich mich bei allen, die heute wieder uns da ein wenig zu Star Wars gelauscht haben. Vielleicht sehen wir uns nächstes Wochenende ja auf der Power of the Force in Köln oder im Kino bei Episode 1 davor oder danach, um ein bisschen über Star Wars zu quatschen. Ja, in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
Immer.